Ja, schönen guten Tag auch von mir. Mein Name ist Steffi Holz. Wurde schon gesagt, ich möchte mich ganz kurz vorstellen. Ich bin Ethnologin und freie Journalistin und beschäftige mich seit 2009 mit dem Thema Sojaanbau. Da war ich selbst 3 Monate in Paraguay und habe dort die Auswirkungen vor Ort recherchiert, kennengelernt, sehr viele Landwirte, Kleinbauern und Bäuerinnen kennengelernt und freue mich sehr über die Einladung heute hier auf diesem Bauern- und Imkertag zu sprechen. Zur Einstimmung werden wir einen ganz kurzen Film sehen, der vom Sojaanbau in Paraguay berichtet, und im anschließenden Vortrag werde ich das noch ein bisschen vertiefen.
Soja. Noch einige Tonnen Saatgut sind übrig. Das Lager des Großbauerns Divanin wird leergeräumt. Die nächste Ernte steht bevor. Seine Angestellten reparieren gerade den Stelzentraktor, ein riesiger computergesteuerter Spritzautomat, mit dem chemische Unkrautvernichtungsmittel auf die Felder gebracht werden. Divanin produziert ausschließlich Gensoja, wie 98% aller Sojabauern in Paraguay. Diese Maschine ist für alle möglichen chemischen Produkte ausgelegt. Hauptsächlich versprühen wir Glyphosat von der US-Firma Monsanto. Aber auch andere Insektizide und Herbizide. Alle 20 Tage etwa gehen wir raus zum Sprühen. Ein leichter Mund-Nasen-Schutz für die Arbeiter, dann wird das Pflanzengift großflächig gespritzt. Auf Glyphosat folgen im Laufe der Monate unzählige Mittel gegen Insekten und Pilze. Manche von ihnen sind längst in Europa verboten. Bauer Stavanin spürt auf dem Giftcocktail, wie sauber die Pflanzen sind, wie gut sich das Korn entwickelt. Die Blätter völlig gesund, kein Schädling, kein Unkraut. Wir werden dieses Jahr einen guten Preis erzielen, aber der hängt auch gar nicht von uns ab. Der Preis wird an der Börse in Chicago gemacht. Paraguay von oben wie ein Teppich aus riesigen Sojafeldern. Die grüne Monotonie wird nur manchmal unterbrochen von Silos US-amerikanischer Lebensmittelkonzerne. Diese kaufen fast die komplette Ernte auf. Über eigene Häfen wird das Gensoja als Futtermittel auch nach Europa transportiert. Agrobusiness heißt das, für Kleinbauern bleibt da kein Platz mehr. Sie sind ohnehin unnütz, glaubst du daran? Die meisten haben doch eh keine Ahnung. Sie sind unproduktiv. Sie wissen nicht mal, wie man eine Kuh, ein Schwein oder ein Huhn großzieht. 1300 Hektar Land hat sich Stavanin in den letzten Jahren im Osten Paraguays zusammengekauft. Monokultur bis zum Horizont. Diesen Monat noch will er mit seiner Familie sein neues Haus beziehen. $1 Million hat er dafür hingelegt. Soja, das bekennt er offen, hat ihn reich gemacht. Er gehört zu den 1% der Bevölkerung Paraguays, die rund 80% der fruchtbaren Erde bewirtschaftet. Um in dieser Gegend noch Kleinbauern zu finden, müssen wir weit fahren. Ein Brunnen, ausgetrocknet, seit Monaten. Romilda Ojeda will uns das demonstrieren. Die Bäuerin hat ein paar Schweine, an die sie Baumrinde verfüttert. Ihre Söhne bewirtschaften ein kleines Maniok- und Bohnenfeld. Die Familie lebt illegal inmitten einer riesigen Sojaplantage. Vor 7 Jahren haben einige 100 Gleichgesinnte das kleine Stückchen Land in der Provinz Alto Paraná besetzt. Sie wollten sich nicht vertreiben lassen von den Großgrundbesitzern hier, die alle nur noch ein Geschäft machen, Soja. Um Wasser zu holen, geht Romilda mit ihrem jüngsten Sohn durch die fremden Felder zu einem kleinen Bächlein. Sie weiß, dass das Wasser verunreinigt ist durch Spritzmittel, aber sie schrubbt hier Wäsche, sie badet sich und sie holen das Wasser zum Kochen. Noch vor kurzem war es verboten, hierher zu kommen. Der Besitzer ließ sogar manchmal auf uns schießen. Oben in der kleinen illegalen Siedlung haben sich die Bauern wie zu einer Widerstandsgruppe zusammengeschlossen. Sie wissen, dass sie einen vergeblichen Kampf führen. Viele haben bereits aufgegeben, weil ihre Kinder Hautausschläge bekamen, weil es kein Trinkwasser gibt, keine Schule, keine Krankenstation. Vor einiger Zeit haben mich 4 maskierte Männer entführt und mich mit vorgehaltenem Gewehr aufgefordert, ein Papier zu unterschreiben, dass wir von hier wegziehen würden. Sie wollten uns auch dafür bezahlen, aber ich lasse mich nicht bestechen. Wir wissen ja auch nicht, wohin wir gehen sollten. Ein Piratensender im Norden Paraguays. Die Radioaktivisten wollen die rund 120.000 landlosen Bauern in Paraguay unterstützen, aber sie selbst glauben kaum noch an eine Landumverteilung, Revolution. Das war einmal. Das ist ganz schwierig hier. Wie wollen denn die Bauern für ihre Forderungen kämpfen, wenn sie Tag ein, Tag aus Hunger leiden? Wie sollen sie sich organisieren? Ein solcher Kampf wird Jahre dauern. Wie soll das gehen? Überall in Paraguay gibt es kleine Zeltsiedlungen wie am Rande dieses Sojafelds. Landlose Bauern, die protestieren, dass sie von der alten Regierung im Stich gelassen wurden. Dass die von dem neuen Präsidenten versprochene Landreform nicht umgesetzt wurde. Während sie Monate in Staub und Hitze ausharren, lassen ganz in der Nähe Sojakönige weiteres Land roden, um demnächst auch hier ihre Monokulturen von Gensoja einzupflanzen. Hier gibt es eine Art Mafia der Sojabauern. Sie funktioniert wie ein Staat im Staat. Die Sojabauern haben enorme wirtschaftliche Macht. Sie finanzieren Kampagnen für Politiker und man weiß das. Sie bestechen Richter, Abgeordnete und selbst Minister, um ihre Ziele durchzusetzen. In Wahrheit regieren sie und nicht die Politik. Die Soja-Republik Paraguay nennen Kritiker spöttisch das Land. Ein Land, in dem keine Einkommensteuer erhoben wird, Großgrundbesitzer ihre Gewinne nicht versteuern müssen und ausländisches Kapital mehr als 30% des Bodens besitzt. Wenn die Regierung nicht existiert, andere bestimmen, Institutionen nicht funktionieren, das ist ein gescheiterter Staat. Romalda Ojeda hat aus dem Flusswasser ein paar Bohnen, Speck und Nudeln, einen Sonntagseintopf gekocht. Dass sie überhaupt hier überleben kann, verdankt sie 2 Töchtern, die nach Argentinien ausgewandert sind und ab und zu etwas Geld schicken. Wie lange sie hier noch ausharren werden, inmitten der Sojafelder, der Giftsprühereien und Drohungen, da ist sie eher skeptisch. Wir haben so oft versucht, einen legalen Status zu bekommen, irgendein Papier von der Regierung, umsonst. Ich habe Angst, dass auch wir bald vertrieben werden.
Esther Leiber ist im Moment zu Besuch bei saarländischen Milchbauern. Esther Leiber ist eine kleine.
So, Dankeschön. Ja, das als Einstimmung. Ich werde ein bisschen ranzoomen, also ein bisschen. Muss ich mal gucken, ob das funktioniert. Ich habe es angemacht. Die Folie sollte ich per Fernbedienung eigentlich bedienen. Ja. Okay, nee, achso, das war jetzt eins. Ah, jetzt funktioniert. Genau. Paraguay liegt im Herzen Lateinamerikas, der also mit Bolivien ist Paraguay zusammen das einzige Land, was keinen Meerzugang in Süd- und Lateinamerika hat. Der kleine grüne Fleck, direkt im Herzen. Und bis in die 60er Jahre war Paraguay ein reines Agrarland. 35 Jahre, nee, jetzt, ach so rum. Und 35 Jahre Diktatur des deutschstämmigen Diktators Alfredo Stroessner haben ein Erbe der Korruption hinterlassen. Und noch heute zählt Paraguay zu den am meisten von der Landwirtschaft geprägten Ländern innerhalb Lateinamerikas. Fast 40% der Bevölkerung arbeiten im landwirtschaftlichen Sektor. Und auch 40% der gesamten landwirtschaftlichen Produktion besteht hauptsächlich in Soja und ein weiterer großer Einkommensteil ist noch die Viehwirtschaft im großen Stil. Paraguay hat 6,3 Millionen Einwohner und 2% der Gesamtbevölkerung sind Mitglieder indigener Gemeinschaften, also der angestammten Völker. Und diese Bevölkerungsschicht ist auch die sozial und politisch am benachteiligsten, die Gruppe, die am benachteiligsten ist. Über ein Drittel der Menschen in Paraguay lebt unter der Armutsgrenze und nach Bolivien ist Paraguay das ärmste Land in Südamerika. Es fehlt an Infrastruktur, die Analphabetenrate liegt bei 60% und der überwiegende Teil der Bevölkerung lebt im östlichen Teil an der Grenze zu Brasilien. Genau, also in diesem Teil, hier ist Brasilien, hier Argentinien, da oben Bolivien und die Ebene des Gran Chaco, das ist so eine Halbwüstengegend, die zunehmend auch von Viehbaronen und zunehmend auch von den Sojabauern aufs Korn genommen wird, um dorthin die Produktion zu verlagern. Hier wohnen nur 5% der Bevölkerung und der Rest eben hier. Und genau dieser Teil ist auch der, wo die Soja angebaut wird. Und wenn ich jetzt über die Dimensionen und Auswirkungen des Sojaanbaus spreche, beziehe ich mich vor allem auf diese Zone im Dreiländereck. Genau. Die gelben Flächen sind alles Sojafelder. Paraguays Sojaanbaugebiete gehören zu einem Gebiet, was auch Sojagürtel Südamerikas genannt wird und der umfasst ungefähr 50 Millionen Hektar Soja. Und weil in Paraguay ein sehr heißes Klima herrscht, der Boden aber sehr fruchtbar ist, ist es ein ideales Land, um Soja anzubauen. Und in den letzten 10 Jahren hat sich die Fläche, auf der Soja angebaut wurde, um mehr als auf das Doppelte, auf mittlerweile fast 3 Millionen Hektar vergrößert. Das ist größer als Nordrhein-Westfalen, die Fläche. Und Nordrhein-Westfalen ist das drittgrößte Bundesland. 2011, also jetzt im Januar, wurden rund 8,4 Millionen Tonnen Soja geerntet. Also das ist eine neue Höchstmarke. Soja ist, wie gesagt, der wichtigste Sojafaktor. Und Paraguay ist im weltweiten Vergleich an 4. Stelle im Export von Soja und im 6. als Produzent. Das sind die beiden gelben Linien. Nicht alle Länder exportieren so viel Soja. Deswegen, also es gibt Länder, die noch mehr anbauen. Also USA, Brasilien, Argentinien, China und Indien. Aber wie gesagt, nicht alle exportieren so viel. Und deswegen ist der untere gelbe Balken, der gibt Auskunft darüber, dass Paraguay eben an 4. Stelle im weltweiten Ranking ist des Exportes. Die Gewinndimensionen sind gigantisch. Eine gute Ernte liegt bei durchschnittlich sogar 2500 Kilo, also 2,5 Tonnen pro Hektar. Und in diesem Jahr sind bis fast 3 Tonnen auf einem Hektar sogar geerntet worden. Also es hängt immer von den Wetterbedingungen natürlich auch ab. Und der Weltmarktpreis, wir haben es eben im Film schon gehört, wird an der Chicagoer Börse gemacht. Der liegt bei $300 ungefähr pro Tonne. Das heißt, man kann sich ausrechnen, dass der Gewinn in die Milliarden geht. Und wer fährt diesen Gewinn ein? Das sind vor allem die großen transnationalen Firmen, die auch hier sicherlich bekannt sind. Im Film hat man auch die Silos gesehen, in denen die Ernte auch Mais, aber vor allem eben Soja aufgekauft wird und dann global weiter gehandelt wird. Und die Sojaunternehmen, die in Paraguay eben das Sagen haben, liegen zu 80% in ausländischer Hand. Angebaut wird Soja von Großbauern, die oft in Kooperativen zusammengeschlossen sind, und Großgrundbesitzern. Das sind vor allem Brasilianer, aber auch Deutsche. Und die wenigsten sind Paraguayer selbst. So sehen die Silos nochmal aus. Also da gibt es ein ganz dichtes Netz von im Osten des Landes. Und von dort werden, also diese Silos haben mehrere 10.000 Tonnen Ladekapazität, und wenn die voll sind, wird die Soja vor allem auf LKWs, aber auch auf dem Flussweg in die großen Überseehafen transportiert. Vor allem in Brasilien, aber auch nach Argentinien, und von dort wird es eben direkt nach Deutschland und in die EU und nach Asien importiert. Die Steigerung der Agrarexporte ist auch Regierungsziel in Paraguay, und so wird immer mehr Fläche für Soja freigemacht. Das bedeutet Soja bis zum Horizont. Und es gibt zahlreiche Anreize, auch das wurde im Film gerade gesagt. Ich wiederhole es einfach nochmal, weil ich es so unglaublich finde, dass die Sojabarone eben keinerlei Steuern zahlen auf die Milliardengewinne, die sie machen. Auch gibt es keine Beschränkung, wie viel Land jemand kaufen kann, oder es muss auch kein Paraguayer sein. Und die politische Situation ist, wie gesagt, von Korruption geprägt. Und die Kleinbauern wissen sehr genau, dass Politik und dieses Agrarbusiness Hand in Hand gehen. Also die Politik setzt genau die Interessen dieser großen Agrarfirmen eben auch um. Ja, das Einzige, was paraguayisch an der Soja ist, letztendlich, ist das Land. Und es wurde eben eingangs schon über Gentechnik gesprochen. Auch in Paraguay ist die Situation so, dass dort mittlerweile 95% der Soja, die angebaut wird, gentechnisch verändert ist. Das hat in den letzten Jahren rasant zugenommen, genauso wie die Fläche sprunghaft angestiegen ist, ist eben auch der weltweite Anbau von gentechnisch veränderter Soja gestiegen auf mittlerweile 73 Millionen Hektar in der Welt. Das sind 71% der gesamten Sojaproduktion. Der Marktführer ist Monsanto mit der Sorte Roundup Ready. Die wird auf 90% der Fläche ungefähr in Paraguay angebaut. Und dieser Sojasaat ist eben eine Toleranz eingebaut worden gegen das firmeneigene Herbizid Glyphosat. Auch Glyphosat ist Ihnen wahrscheinlich allen ein Begriff, wird inzwischen auch von anderen Firmen hergestellt. Und Glyphosat funktioniert so, es ist ein systemisches Gift, wird großflächig ausgesprüht und tötet jeglichen Pflanzenwuchs ab auf dem Feld und natürlich auch am Rand, überall wo die Abdrift hingelangt. Und einzig die Sojapflanze ist resistent gegen Glyphosat. Gentechnisch veränderte Soja wird offiziell seit Anfang der 2000er Jahre in Paraguay angebaut. Man weiß aber, dass durch Schmuggel auch schon Ende der 90er damit begonnen wurde. Und wir wissen alle, was das bedeutet. Es lässt sich eigentlich auch nicht mehr umkehren. Und ich habe auch rumgefragt, ich habe mit Sojabauern gesprochen. Und da wurde mir immer wieder berichtet, es gäbe gar kein konventionelles Saatgut für Soja mehr zu kaufen. Also es gibt eigentlich nur noch dieses gentechnisch Veränderte. Andere Pestizide, die ausgebracht werden, sind Endosulfan oder Paraquat oder auch Glufosinat von Bayer. Und nicht zu schnell. Hier auf diesem Kanister, wenn man da näher rangeht, da steht auch Paraquat. Und Paraquat ist zu sehr trauriger Berühmtheit gelangt im Vietnamkrieg als Gift, in Giftgaseinsätzen gegen die Bevölkerung. Dass das großflächige Versprühen dieser Gifte, wie auch im Film gesehen, viele Krankheiten auslöst, ist kein Geheimnis. Es gibt auch immer wieder Todesfälle. Über die genauen Symptome oder Auswirkungen gehe ich gleich nochmal ein. Die Hersteller behaupten, dass mit diesem Anbausystem und mit dem Pestizid weniger Gift gebraucht wurde als bei konventioneller Soja. Aber das Gegenteil ist der Fall. Auch wird behauptet, dass gentechnisch veränderte Soja keinerlei Auswirkungen auf die Endkonsumenten hätte und eben resistent gegen Schädlinge und Krankheiten sei. Und auch wird eine Ertragssteigerung von 90-95% versprochen. Die Dimensionen des Sojaanbaus sind gigantisch in Paraguay, und damit ist ein Landwirtschaftsmodell verbunden, was natürlich hochtechnisiert ist und im großen Stil funktioniert und ganz entgegen der kleinbäuerlichen, traditionellen Landwirtschaft in Paraguay steht. Und diese kleinbäuerliche Landwirtschaft ist eben Subsistenzwirtschaft, das heißt, sie bauen auf kleinen Feldern, die ungefähr 1 bis 5 Hektar, mit viel ist maximal 10 Hektar groß sind, bauen sie vor allem Maniok, Mais, Erdnüsse, bisschen Sesam an, in erster Linie zur Selbstversorgung und die Überschüsse werden normalerweise verkauft. Hier sieht man, hat man es sehr schön in dieser Senke, sieht man diese ganzen kleinen Flecken dieser Mischkulturen. Also eine sehr lebendige Landwirtschaft im Gegensatz zu den Soja-Monokulturen. Aber diese Subsistenzwirtschaft, diese kleinbäuerliche Landwirtschaft ist eben bedroht. Und hier an den, hier hinten diese hellen Flecken sieht man, das sind alles schon Sojafelder, also inzwischen es gibt eine Fruchtfolge, von September bis Januar wird Soja angebaut, im Januar geerntet und danach wird Weizen gesät. Deswegen sind diese hellen Flecken gerade Weizenstoppelfelder. Ich war im Herbst da, also als die Soja gerade ausgesät wurde. Und die Arbeitsweise der Kleinbauern ist eben ja vor allem in Handarbeit. Der Sojabauer im Film hat eben so gelästert gerade über die Kleinbauern, dass die nicht Bescheid wüssten. Und so ist tatsächlich auch die offizielle Medienberichterstattung und das Bild, also dass die Kleinbauern faul seien und nicht arbeiten könnten. Und also gegen diese Medienkampagne kommt man auch so gut wie gar nicht an. Und sie haben einfach kein Geld, um sich Maschinen zu leisten. Sie hätten natürlich auch gerne einen Traktor. Ja, die Realität sieht so aus, dass die Sojafelder meist direkt bis an den Rand der Wohnhäuser und der Bauernhöfe reichen. Also hier im Vordergrund sieht man das, da ist die Sojapflanze, die wird ungefähr hüfthoch. Und da gibt es hier auf diesem Foto sehr schön zu sehen keinerlei Schutz. Und hier wohnen und leben Menschen. Und die Kleinbauern berichten eben, dass für bis zu 5-mal innerhalb eines Anbauzyklus gesprüht wird, verschiedene Gifte. Und es gibt gesetzlich vorgeschrieben schützende Grünstreifen. Hier sieht man so einen. Der soll 5 Meter breit sein und mindestens 2 Meter hoch und soll die Abdrift mindern. Und also hier dahinter beginnen riesige Sojafelder bis zum Horizont und hier zwischen den Bäumen wohnen Kleinbauern. Und so eine, selbst wenn es die gibt, also oft wird die nicht angepflanzt, weil die Gesetze, die zum Schutz der Bevölkerung vorgesehen sind, einfach ignoriert werden und boykottiert werden von den Sojabauern. Aber selbst wenn es diese grüne Schutzhecke gibt, ist die ein Witz. Also weil der Wind dann natürlich nicht anhält, sondern die Abdrift kilometerweit weit bringt. Es gibt ganz neu ein Gesetz, in dem nochmal bestätigt wurde, dass bevor gesprüht wird, 24 Stunden vorher, dass über die lokalen Radios das angekündigt werden muss. Sowohl bei Sprühungen mit dem Traktor als auch bei Luftbesprühung, was sehr häufig passiert, also aus Flugzeugen heraus. Und auch diese Vorschrift wird regelmäßig verletzt und boykottiert. Das heißt, es wird auch nicht auf Tageszeiten oder Windrichtungen Rücksicht genommen. Und die Bauern und ihre Familien haben meistens keine Gelegenheit, sich in Sicherheit zu bringen. Die großflächigen Besprühungen, wie gesagt, vor allem aus der Luft, bringen Symptome, die ganz, ganz häufig beschrieben werden, die in Husten, Kopfschmerzen, Übelkeit, Bauchschmerzen, Durchfall und Erbrechen, Allergien, Hautkrankheiten und Antriebslosigkeit beschrieben werden. Viele Kinder kommen mit Missbildung zur Welt und hier nochmal ein Plakat aus Paraguay mit einem Kinderbild, wie ein Flugzeug über eine Schule fliegt. Ich habe hier auch noch Informationsmaterial zur Ansicht, ich lege das einfach mit dazu. Und Ich habe hier noch ein weiteres Plakat, das einfach über die Folgen dieser Pestizide informiert. Besonders fatal sind die was neben den gesundheitlichen Auswirkungen sehr fatal ist, ist eben dadurch, dass die Sojafelder, hier sieht man frisch gesäte Reihen von sprießender Soja und hier Bananenstauden, und da fangen eben die Felder und die Maniokfelder, Maniok ist das Hauptnahrungsmittel, die liegen also direkt nebeneinander sehr oft, und durch die Pestizide wird natürlich auch die Ernte in Mitleidenschaft gezogen. Also ich habe ja gerade geschildert, dass Glyphosat ein systemisches Gift ist, und es setzt sich eben auf die Pflanzen und lässt sie absterben. Das heißt, es gibt Ernteeinbußen für die Kleinbauern, und besonders betroffen sind auch die kleinen Tiere, also Hühner, Schweine, Enten, die laufen nämlich frei herum und fressen dann natürlich auch vergiftete Grünpflanzen und sterben daran auch. Die Langzeitfolgen für die Menschen bestehen darin, dass eben Allergien und Hautaufschläge und Atemwegserkrankungen zunehmen und auch hormonelle Störungen, und ganz fatal sind auch die Zunahme von Krebserkrankungen, vor allem Brust- und Gebärmutterkrebs. Diese negativen Auswirkungen von Glyphosat sind durch internationale Studien belegt, aber in Paraguay gibt es weder das Geld noch das Interesse daran, diese Auswirkungen direkt auch zu dokumentieren. Und so gibt es eben eigentlich so gut wie keine Studien, die schwarz auf weiß diesen Zusammenhang herstellen und mit denen die Betroffenen dann auch Rechtsverletzungen anzeigen könnten. Denn die Sojafarmer und die Agrarfirmen haben natürlich kein Interesse daran, dass ihnen irgendwelche weiteren Vorschriften gemacht werden und dass diese Nebenwirkungen bekannt werden. Die lassen auch einfach ihre Beziehungen spielen. Und diese Sojalobby ist so stark, dass sie eben auch die Politik beeinflusst. Und immer wenn neue Gesetze eingeführt werden sollen, die ihnen mehr Kontrollen oder mehr Rücksichtnahme auferlegen würden, dann wissen sie eben sehr gut, ihre Beziehungen spielen zu lassen, dass Formulierungen verbessert werden oder dass Richter bestochen werden und eben in ihrem Sinne agieren. Ja, das Problem ist auch, dass die Pestizidanwendung jedes Jahr steigt, weil die Pflanzen natürlich Resistenzen dagegen entwickeln und so immer mehr Gift notwendig wird. Mit diesem fortschreitenden Sojaanbau ist auch weiterhin verbunden, dass also es braucht eine Infrastruktur, also Straßen, um die Zehntausenden Tonnen Soja, Millionen Tonnen Soja sind das Jahr, zu transportieren. Das heißt, es wird immer mehr Transportinfrastruktur gebaut, also die nur für die Soja da ist. Die massive Entwaldung schreitet weiter fort und bedroht Umwelt und Biodiversität. Und im Jahr 2004 beispielsweise war Paraguay das Land mit der weltweit schnellsten oder höchsten Abholzungsrate auf der ganzen Welt. Dass das klimaschädlich ist, wissen wir alle. Außerdem wird der Boden durch die Monokultur extrem ausgelaugt. Die technisierte Landwirtschaft verdichtet den Boden, Regen kann nicht mehr eindringen, wäscht die fruchtbare Oberfläche raus, zusammen mit den Pestiziden, die dann ins Grundgewässer, in die Flüsse und Seen gelangen. Und sogar das Grundwasser eben vergiften. Und diese Soja-Expansion ist einfach ganz klar eine Gefahr, oder es bedroht im ganz großen Stil diese kleinbäuerliche Landwirtschaft und verschärft auch den Landkonflikt. Der Landkonflikt ist sowieso das größte soziale Problem in Paraguay. Im Film wurde es schon mal gesagt, ich wiederhole nochmal die Zahl, ungefähr 86% des Ackerlandes befindet sich in nicht mal 3% der Hand der Bevölkerung. Ich habe noch 7 Minuten. Naja. Anders ausgedrückt, 27 Familien regieren und besitzen das Land. Dann kürze ich jetzt ein bisschen. Genau, hier ist ein Beispiel. Also hinter diesem Fluss, hier sieht man sehr schön die Soja. Dort beginnen hunderttausende Hektar eines brasilianischen Großgrundbesitzers, der eben mit Soja Millionen Gewinne scheffelt. Und mittendrin sind Gemeinden, wohnen Dörfer, wie eben beschrieben, die sich nicht in Sicherheit bringen können vor den Giften. Und während diese 27 Familien eben sehr, sehr reich werden, gibt es auf der anderen Seite sehr, sehr viele landlose Familien, ungefähr 300.000 Familien, die kein Land haben, und die machen 16% der Bevölkerung aus. Viele ertragen diese Pestizidbelastung nicht mehr, auch nicht mehr die Bedrohung. Also es wird natürlich auch versucht, ihnen das Land abzukaufen. Manche erliegen der Verlockung des Geldes und verkaufen ihre Ländereien. Manche geben einfach auf und wenige schaffen es, ins Ausland zu migrieren. Die meisten landen in den Elendsvierteln der Städte, wie hier in Asunción, auch Gürtel der Misere genannt. Und sie versuchen als Straßenhändler oder durch Müllrecycling zu überleben oder auch durch die Prostitution. Und das sind natürlich vor allem die Kinder, die in solcher Umgebung keine Chancen haben. Es gibt aber auch Widerstand. Und zwar ist die soziale Bewegung auf dem Land in Paraguay sehr, sehr stark. Es gibt regelmäßig Demonstrationen, Straßenblockaden, obwohl die Gesetze verschärft wurden. Hier steht zum Beispiel die Unidad Campesina contra la Invasión Sojera, also Vereinigte Bauernschaft gegen die Soja-Invasion. Was es auch oft gibt, sind organisierte Landbesetzungen, also dass mehrere hundert Personen zusammen ein Stück Land beanspruchen, meistens Ländereien, die zu Zeiten der Diktatur einfach im großen Stil verschenkt wurden. Also es gab da eine Vetternwirtschaft, die eben diese ungerechte Landverteilung, wie sie heute ist, verursacht hat. Und genau diese widerrechtlich angeeigneten Ländereien werden eben es wird eine Landreform gefordert und dass diese 8 Millionen Hektar allein dieser verschenkten Ländereien, dass die ans Volk verteilt werden. Und die Verfassung spricht auch jeder Kleinbauernfamilie ein Stück Land zu. Das heißt, sie haben das Gesetz eigentlich auf ihrer Seite, aber wie gesagt, diese politische und auch juristische und mediale Übermacht der Soja-Lobby ist eben sehr spät sehr schwer anzugehen. Innerhalb solcher Landbesetzungen ist das Leben einfach hart und solche Landbesetzungen können eben bis zu 5 Jahre oder auch länger dauern, bis der bürokratische Prozess abgeschlossen ist. Und am Ende wird ihnen oft das Land zugesprochen, aber diese Zeit ist eben einfach, muss überstanden werden. Und diese Zeit wird nur überstanden durch ganz viel Solidarität untereinander. Aktivitäten dieser Sozialbewegung sind eben auch, dass Kleinbauern überhaupt informiert werden, dass eben dieser Sojaanbau schädlich ist, dass das Gift tödlich ist. Dass wie hier zu sehen, Schulungen abgehalten werden, ökologische Werkstätten stattfinden, dass sie einfach andere Anbausysteme kennenlernen und zu so einer agrarökologischen Produktion kommen. Ja, Aufklärungsarbeit, Sensibilisierungsarbeit in ganz Paraguay ist auch ein wichtiges Thema. Hier auf diesem Plakat werden eben die ganzen Pestizide, die eingesetzt werden, die hier längst verboten sind, teilweise in Paraguay auch, aber wie gesagt, da kümmert sich keiner drum, dass die eben verboten werden müssen, dass es ein Verbrechen ist, die anzuwenden, wie da ganz groß in Rot draufsteht. Ja, das war zum Beispiel ein Foto auf einer Konferenz. Also es gibt auch regelmäßig Tagungen und Vernetzungen, auch innerhalb ganz Südamerikas, wo sich eben Kleinbauern und Indigene und Forschungsinstitutionen zusammentun, um einfach diese Auswirkungen zu dokumentieren. Immer wieder gibt es auch Demonstrationen, wie hier vor dem Parlament in Asunción in der Hauptstadt. Und erst vor einigen Wochen, Ende Oktober, fand eine der größten Demonstrationen seit langem in Paraguay statt, in Asunción, wo 10.000 Menschen auf die Straße gegangen sind, um eben das Land zurückzufordern, um den Einfluss dieser internationalen Agrarfirmen zurückzudrängen. Dieser Widerstand verläuft mit sehr viel Opfern. Landbesetzung, ich hatte eben beschrieben, dass die jahrelang dauern und in denen sie sich eben mehr oder weniger provisorisch einrichten. Und sie leben immer in der Gefahr, dass Polizei und Militär eines Tages das einfach brutal räumen und dann, wie hier zu sehen, die Häuser und Hütten niederbrennen. Und sie haben dann keinen Ort, an den sie gehen können. Ja, es gibt massive Polizeieinsätze, also körperliche Gewalt. Auch die Strafmaße sind erhöht worden für Landbesetzung. Also einfach der Fakt, fremdes Land zu betreten, kann bis zu 5 Jahre Gefängnis bedeuten. Und besonders die Aktivisten und die führenden Köpfe der Bauernorganisationen werden ganz gezielt angeklagt. Im Jahr 2009 gab es den ersten Fall, dass einer dieser Aktivisten mit 2 Jahre Hausarrest belegt wurde. Das heißt, er darf nur tagsüber das Haus verlassen und nachts nicht. Und er darf sich nicht mit mehr als 2 Personen treffen, was bei Großfamilien von 10 bis 15 Personen natürlich auch der reine Hohn ist. Ja, ganz kurz den Bogen, was hat das mit uns zu tun? Prozent der Eiweißfuttermittel für die europäische Massentierhaltung stammen aus Importen. Das meiste kommt aus Argentinien und Brasilien, aber eben auch aus Paraguay. Hier auf dieser Grafik sieht man es sehr schön. Das blaue Stück ist das, was allein aus Paraguay in Form von Sojabohnen und Sojaschrot in die Europäische Union transportiert wird. Die EU importiert im Moment ungefähr 35 Millionen Tonnen Sojabohnen und Sojaschrot. Und der größte Teil ist eben gentechnisch verändert. Innerhalb der EU sind die deutschen Bauern und Betriebe der Massentierhaltung die größten Abnehmer auch dieser gentechnisch veränderten Sojafuttermittel. In Deutschland werden im Moment so an die 8 Millionen Tonnen Sojabohnen verarbeitet und Sojaschrot verfüttert. Wenn man diese Menge aus heimischen Eiweißpflanzen decken wollte, bräuchte man 20% der deutschen Ackerfläche. Also mein Vorredner hat ja das gerade für Sachsen ausgerechnet gehabt. Das zeigt auch nochmal sehr schön die Dimension einfach. Ja, Schweine sind längst zu Nahrungsmittelkonkurrenten geworden. Ganz interessant finde ich auch noch, die europäische Getreideernte geht zu 57% direkt in die Tierfütterung und erst danach weit abgeschlagen in die Lebensmittelproduktion. Ich kürze jetzt einfach mal, der Pro-Kopf-Verzehr liegt bei über 60 Kilo im Jahr. In seinem Leben ist der Deutsche oder die Deutsche statistisch 1094 Tiere. Dass die Überschüsse exportiert werden, zum Beispiel nach Afrika in Form von Geflügel, wo es die dortigen Märkte kaputt macht, weil die lokalen Produzenten mit den Preisen nicht mithalten können, ist auch kein Geheimnis. Ein weiteres wichtiges Thema, was ich jetzt nur anreiße, sind Agrarkraftstoffe. Auch für Agrarkraftstoffe werden in Übersee Flächen besetzt, die dann nicht mehr für die lokale Lebensmittelproduktion zur Verfügung stehen. Also genau wie mit dem Futtermittel wird in den nächsten Jahren einfach der Druck auf Land, um unseren Energiebedarf, nicht nur unseren Fleischbedarf, sondern auch unseren Energiebedarf zu decken, erhöht sich der Druck auf dieses Land. Und an Agrarkraftstoffen ist überhaupt nichts bio, weil es eben nicht nach biologischen Kriterien angebaut wird. Und man spricht von Flächenimport. Also das ist der Begriff dafür, dass eben unser Bedarf an Energie und Fleisch woanders angebaut wird. Und insofern sind eben Agrarkraftstoffe überhaupt keine Lösung für das Klimaproblem. Und außerdem weiß man auch, dass der Anstieg der Lebensmittelpreise ganz eng damit zusammenhängt. Ja, letztendlich müssen wir uns die Frage stellen, und dazu gibt es ja unter anderem auch diesen Bauern- und Imkertag, wofür sollen die landwirtschaftlichen Flächen der Welt denn genutzt werden? Für die Produktion von Nahrung für Menschen oder für die Futtertröge oder für den Tank? Weil alles auf einmal geht nicht, es gibt eine Konkurrenzsituation und da sind wir zum Beispiel hier vor Ort auch aufgerufen, das sind nochmal die großen Gewinner dieses globalen Agrarbusiness, Bayer, BASF, deutsche Firmen. Genau, ganz kurz zum Alternativen, dann beende ich auch. Also der Anbau heimischer Eiweißpflanzen ist jahrzehntelang vernachlässigt worden, aber es gibt Alternativen. Ich glaube, dazu gibt es auch einen Workshop heute hier. Es gibt gentechnikfreie Futtermittel, also da sind natürlich auch die Verbraucher und Verbraucherinnen aufgerufen, da verstärkt nachzufragen. Und letztendlich ist es auch Wahnsinn, unseren Fleisch- und Energiebedarf auf diesem Level aufrechtzuerhalten. Es ist gerade erst durch die Medien gegangen, durch den Film Taste the Waste, wie viel Lebensmittel wir im Jahr wegschmeißen. Das hängt alles damit zusammen und bedroht eben die, nicht nur die Umwelt in anderen Ländern, sondern hat wirklich Hunger und Vertreibung, wie zum Beispiel in Paraguay, zur Folge. Damit danke ich hier für die Aufmerksamkeit und stehe gerne noch für Fragen zur Verfügung.